Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Lehrender an der Hochschule, Lehr- und Supervisor aus Bremen.
Sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktiker und uns ist wichtig, dass wir explorativ möglichst viele Bezugspunkte und Theorien berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Natürlich sehen wir aber nicht alles und sind halt auch dankbar für Hinweise zu Themen, die im Podcast bislang noch nicht berücksichtigt wurden. Und damit hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Hallo Henning.
Hi Tina.
Wegen Umbau- und Umzugsarbeiten ist es jetzt so, dass in der Uni Bielefeld das Podcast-Studio nicht nutzbar ist zurzeit. Deswegen sitzen wir heute das allererste Mal alle im Homeoffice. Ich bin ganz gespannt, wie das gelingt. Wir haben ja heute ein besonderes Thema, wie ich finde. Eins, was einen auch so im Alltag so ein bisschen begleitet, was ja nicht wirklich nur auf die Supervision eingrenzbar ist. Und deswegen frage ich dich jetzt mal so ganz allgemein, welcher Konflikt fällt dir spontan ein, der sich länger beschäftigt hat und wie hast du es gelöst?
Ein Konflikt, der mich länger beschäftigt hat und wie habe ich das gelöst? Oh, das ist eine gute Frage. Als erstes habe ich gerade bei Konflikt daran gedacht, an den allmorgendlichen Konflikt zwischen Liegenbleiben und der protestantischen Arbeitsethik nachgehen und sich dann für Zweiteres entscheiden. Also ich habe gerade einen innerlichen Konflikt, der immer noch schwelt, den kann ich ja vielleicht erzählen, also der in mir drin ist und ich schwanke zwischen, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich auch an der Hochschule lehrtätig bin und nebenbei Freiberufler bin, nebenbei habe ich schon gesagt, ja, und ich schwanke immer innerlich noch zwischen, ich möchte gern ein bisschen mehr Lehre machen oder bleibt alles so, wie es ist, also weil mehr Lehre würde bedeuten, ein wenig weniger Supervision. Und das sind so zwei Sachen, die ich gerne mache und ich habe mich da noch nicht so wirklich entschieden. Wenn du mir die Frage stellen würdest, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich für die Lehre entscheiden.
Ah, das ist spannend. Ja, okay. Und das ist ein Konflikt, weil du musst es nicht. Es sind eigentlich zwei verschiedene Interessen und du musst jetzt abwägen.
Genau, exakt. Und ich habe an der Hochschule das Angebot auch einfach nicht mehr zu machen. Also die würden gerne, dass ich mehr mache, aber die Stellen sind sozusagen nicht frei. Das heißt, es wäre eher was in der Zukunft. Mhm. Und wenn ich das Angebot kriegen würde, müsste ich mich aber dann damit auseinandersetzen, weil es natürlich zwangsläufig bedeutet, das wäre der Nachteil, wenn Freiberuflichkeit eingeschränkt wird, wird ja auch ein Stück weit Freiheit eingeschränkt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist vielleicht an dieser Stelle ganz gut, dass wir nochmal gucken, was ist eigentlich so die Definition von Konflikt. Und ich habe da mal so ein bisschen vorher recherchiert, jetzt nicht so ganz tief, habe Folgendes gefunden, nämlich einmal, dass je nach Definitionen, es gibt unterschiedliche Aspekte besonders hervorgehoben werden. Und eine Gemeinsamkeit ist aber die Unvereinbarkeit von Interessen, Wünschen, Einstellungen, Wertvorstellungen oder Zielen. Und das ist ja genau das, was du eigentlich beschreibst, ne? Also das ist deshalb konflikthaft oder etwas, was dich beschäftigt im Inneren, weil es hier eine Unvereinbarkeit von Interessen gibt oder von Wünschen. Was einen Unterschied ausmacht in der Definition eines Konfliktes, kann zum Beispiel sein, wie der gelagert ist, im Sinne von wie ausgeprägt ist, wie intensiv ist das, wie weit gehen die Interessen auseinander, wie weit gehen die Wertvorstellungen auseinander. Aber auch, zwischen welchen Parteien gibt es denn den Konflikt? Das kann ja zwischen Ländern sein, zwischen Gruppen, zwischen Personen, also auch einzelnen Personen, also dass man zu zweit unterschiedlichen Vorstellungen hat. Es kann aber auch im Inneren sein, und das hast du ja jetzt gerade beschrieben, also dass dieser Konflikt im Inneren einer Person abläuft. Und es ist eben mehr so, wenn ich diese Definition richtig verstehe, als nur einfach eine Meinungsverschiedenheit, eine kleinere, wo man dann sagt, ja, ist nicht schlimm, du siehst es so, ich sehe es so, das ist kein Konflikt, sondern es ist eine besondere Ernsthaftigkeit darin, eine Auseinandersetzung, wo eben so eine Form von Einigung nicht möglich ist, sondern das sozusagen weiter ausgetragen wird und die Konflikte finden dann auf der Sach-, Gefühls- oder Machtebene statt. Das fand ich nochmal ganz spannend, diese drei Ebenen. Und je stärker diese verschiedenen Ebenen ineinander verwoben sind, desto schwieriger wird auch die Klärung des Konfliktes. Und da würde ich gleich gerne ein bisschen genauer hinschauen. Und dafür haben wir uns, um auch ein bisschen tiefer ins Thema einzutauchen, heute eine Supervisorin eingeladen, die auch zertifizierte Mediatorin ist und im Rahmen ihres Studiums der Psycholinguistik, Romanistik, Pädagogik, Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Bildung vor allem auch Kommunikationsstrategien untersucht hat. Sie hat ebenfalls den Master Supervision in Bielefeld studiert und war 23 Jahre Leitung in einem Unternehmen für Erwachsenenbildung und fokussiert sich in ihrer Freiberuflichkeit auf das Coaching von Führungskräften sowie Supervision für beratende Berufe. Sie kommt ursprünglich aus dem Nordwesten Frankreichs und lebt schon seit 40 Jahren in Deutschland. Herzlich willkommen, Valerie Turbot.
Ja, hallo. Schön, euch beiden zu sehen.
Ja, welcher Konflikt fällt dir denn ein?
Ein Konflikt, der also einen langen Nachhalt hatte, das war vor sehr langer Zeit. Das war im Grunde ein Supervisionssetting und war in dem Bereich evangelische Kirche. Das ging um ein Presbyterium aus, ich glaube, das waren 8 oder 9 Ehrenamtliche und 3 Hauptamtliche. Und das ging natürlich auch um diesen Konflikt zwischen den verschiedenen Rollen, also zwischen beiden Gruppen. Aber vor allem gab es einen sehr akuten Konflikt und deswegen bin ich auch sozusagen gerufen worden mit einem der Hauptamtlichen, der diese Person hatte ein besonderes Verständnis seiner Rolle, wollte eigentlich gar nicht richtig mitmachen in diese in der Fusion beiden Gemeinden. Das fing schon an, dass er ja seine Kasse behalten wollte, der wollte seine Kirche behalten und so weiter. Und es gab Schwierigkeiten, da gemeinsamen Plänen zu schmieden und sich darauf zu einigen. Und der Konflikt ist mir insofern sehr nahe gekommen, weil irgendwie wir haben zwar Vereinbarungen getroffen, da wurden auch Dinge überlegt, aber er hat sich überhaupt nicht dran gehalten. Und danach hat er immer wieder weitergemacht, was er wollte. Und das hat sich natürlich sehr stark entzündet. Ende der Geschichte ist, dass er im Grunde entschieden hat, die Supervisionsgruppe zu verlassen. Und da war überhaupt keine Klärung mit ihm möglich gewesen. Und das war sehr schade letztendlich, weil ja der Konflikt ist ja gar nicht weggegangen, sondern ist geblieben. Und das wurde immer wieder Thema in der Gruppe dann weiter in der Supervision, dass die Leute dann weiterhin über ihn gesprochen haben, sich beschwert haben, der hat dies und jenes gemacht und der hält sich nicht an Absprachen. Wie wollen wir da damit umgehen und so weiter? Das heißt letztendlich, der Konflikt war da, aber es gab keine Klärung. Und das ist auch im Kontext Kirche schon ein bisschen besonders, aufgrund der großen Autonomie der Gemeinden. Und das ist auch so gewollt, ne? Also die Landeskirche will sich ja gar nicht richtig einmischen. Die tun das zwar, aber nicht so, wie man das wie in einem Unternehmen kennen würde. Da gibt es kein großer Machtwort. Das heißt, es gibt auch in den Rollen so eine Art Gestaltung, die stattfinden muss, ne? Also jeder muss sich so überlegen, wie verstehe ich mich, wie begreife ich meine Rolle oder meine Verbindung zu Gott. Und das macht es frei, aber das macht es natürlich schwierig in Konfliktsituationen.
Ich musste gerade daran denken, jetzt als du das erzählt hast, Tina, du hast vorhin gesagt, die unterschiedlichen Ebenen können sein, Sachebene, emotionale Ebene und Machtebene. Und ich musste sofort an die Machtebene denken, wie mächtig diese Person ist in ihrer Rolle, dadurch, dass sie die Supervision einfach verlassen kann, ja, und sozusagen das Machtmittel der Nicht-Konfliktklärung benutzt und die Organisation formell darauf keine Antworten mehr hat.
Oder keine Antwort haben möchte.
Ah, interessant.
Also diese Souveränität des Pfarrers, der Pfarrerin ist sehr, sehr groß geschrieben. Es ist ein bisschen wie die fachliche Souveränität eines Arztes, ne?
Wie bist du damit umgegangen?
Wie gesagt, sehr lange her und ich war da vielleicht, was Konflikt angeht, noch nicht so ganz so wie heute aufgestellt. Natürlich habe ich das zum Thema gemacht. Also ich habe versucht, Supervisanten eine Möglichkeit zu geben oder zu eröffnen, trotzdem mit diese nicht lösbaren Konflikt umzugehen. Das heißt, ja, er will nicht mitmachen und er wird auch nicht gezwungen, dieses zu tun. Man hat kein Mittel, das zu machen. Man muss es trotzdem mit berücksichtigen in seiner Arbeit und trotzdem seine Arbeit machen oder seine Aufgaben nachgehen. Also das ist eine Schwierigkeit gewesen, zumal es war auch in großem Widerspruch zu dem, was beschlossen war, die Fusion nämlich, ne? Da war keine Fusion, das war ein Kohabitation, würde ich sagen, von 3 Gemeinden. Aber damit musste man erstmal arbeiten und in der Supervision den Leuten zu sagen und zu ermutigen, zu stärken, vielleicht auch Dinge direkt anzusprechen, wenn es dann möglich war, und sich mit diesem Ärger umzugehen. Klar, das ist ärgerlich. Also das ist tatsächlich auch so, dass die Person eine Rolle gespielt hat, auch bei diesen anderen, die in der Supervision geblieben sind. Nämlich, es läuft nicht, weil. Also das heißt, da werden auch Attributionen gemacht und sie entziehen sich der Verantwortung. Das kann nicht funktionieren, weil die Person sowieso. Und deswegen, das meinte ich auch, dass der Konflikt geht weiter und wird sogar vielleicht ein bisschen eingegrenzt, aber kann schon bei dem einen oder anderen, vor allem bei den anderen zwei Hauptamtlichen, war es immer wieder ein Thema.
Aber warte mal, gerade war denn der Pfarrer sozusagen in der höchsten Statusposition innerhalb dieses Konfliktes oder gab es auch andere in ähnlich hohen Statuspositionen?
Es gibt immer einen Vorsitz und einen stellvertretenden Vorsitz in einem Presbyterium und diese Person hatte den Vorsitz. Er musste seinen Vorsitz abgeben. Es war von den zwei weiteren Hauptamtlichen keine Person mehr übrig, die diesen Vorsitz übernehmen wollte. Deswegen ist sogar diese Besonderheit, dass ein Ehrenamtlicher den Vorsitz übernahm. Und das machte das Ganze unheimlich kompliziert.
Valerie, du hast vorhin gesagt, der Konflikt, also das habe ich mir aufgeschrieben, ist dir als Supervisorin nahegekommen. Ich habe daran gedacht, wie es mir gehen würde, wenn eine Konfliktpartei, mit der was geklärt werden soll, einfach die Supervision verlässt. Und ich habe gedacht, ich müsste erstmal mit meinem eigenen Ärger und meinem eigenen Frust umgehen, weil ich ja den Anspruch habe, dort irgendwie konstruktiv zu arbeiten. Wie ging es dir? Magst du vielleicht für unsere Zuhörenden beschreiben, wie es dir innerlich damit ging, dass plötzlich dort eine Person einfach war es wahrscheinlich nicht, vielleicht ist ihm der Konflikt auch zu nahe gekommen, den Konfliktklärungsraum verlässt.
Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich muss mal noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Also erstmal klar, man hat das Gefühl, man hat die Supervision oder den vielleicht sogar den Auftrag gar nicht so richtig gemeistert. Man fühlt sich selbst ein bisschen so in Misserfolgsstellung. Also damit muss man auch erstmal umgehen. Aber wichtig ist es dann, sich wieder zu berappeln und zu sagen, eigentlich man ist selbst nicht Ursache dieses Konfliktes. Der Konflikt ist so verstrickt. Die Strukturen waren absolut schwierig und der Auftrag letztendlich, weil ich sollte unterstützen, dass eben jemand, der nicht hauptamtlich tätig ist, einen Vorsitz eben wahrnimmt und die Sitzung leiten sollte. Und natürlich da drin ist jemand, der total frustriert und enttäuscht sitzt und das ist schon mal so ein Ding, ja, der Unmöglichkeit, würde ich fast sagen. Man hat nicht großartig mit dieser Person geredet. Diese Person musste sich entfernen. Ich hatte die ganze Zeit großen Respekt davor und habe einfach nur gedacht, ich kann nur versuchen, etwas hinzubekommen. Und deswegen ist mir nah gekommen, schon damals, aber ich dachte, gut, ich habe mich an Frau Rohr erinnert. Die haben niemand Besseres im Moment. Das hat mich gerettet. Ne? Im Moment, es gibt für diese Gruppe nichts Besseres als das. Ne?
Sag mal, Valerie, vielleicht kannst du noch mal erklären, ab wann wird eigentlich aus Kommunikation ein Konflikt, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen klar
Ja,
kriegen?
also ich würde auch sagen, weil Henning eingestiegen ist in diesen persönliche Konflikten, also auch manchmal sind das Rollenkonflikten und es gibt auch die Definition des sozialen Konfliktes. Das heißt, da sind mehrere Parteien involviert. Glasl sagt, dass vier Ebenen betroffen werden müssen. Es gibt dann Unvereinbarkeiten in dem Denken plus, und das ist wichtig, weil es kumuliert sich, plus Unvereinbarkeit in dem Fühlen, Unvereinbarkeit in dem Wollen und Unvereinbarkeiten sozusagen in der Verhaltensweisen. Und wenn diese ganzen Vereinbarkeiten auf dieser ganzen Ebene stattfinden, redet man von einem Konflikt. Wenn es keine Vereinbarkeiten in den Verhaltensebenen, er spricht von einer Krise. Wenn Vereinbarkeiten nur in dem Bereich fühlen und wollen Ich glaube, da spricht er von Spannungen. Also da gibt es schon ein bisschen Abstufungen. Das heißt, ein Konflikt wird oft als Begriff benutzt, aber ist nicht immer ein Konflikt. Also da muss man schon die Dinge ein bisschen relativieren. Worüber reden wir jetzt gerade? Und wenn wir von Konflikt reden, dann sind alle Ebenen sozusagen betroffen. Also das heißt, die Personen, mit denen ich im Spannungsverhältnis bin, dann, die denken komplett anders als ich, die fühlen komplett anders als ich, die wollen komplett anderen Dingen als ich und die verhalten sich komplett anders. Und dann kommt dann die Reziprozität, eben, dass man sich dann sozusagen gegenseitig beschießt, würde ich sagen, weil man dann überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man ja gemeinsame Ebenen erreicht.
Das ist ja interessant, weil ich mir schon vorstellen kann, dass diese einzelnen Aspekte sich ja gegenseitig bedingen. Also wenn ich ganz anders fühle als die andere Person, verhalte ich mich wahrscheinlich auch anders, weil ich da eine ganz andere Sichtweise auf eine Sache habe, ne? Dann ist das sicherlich auch, hat das sicherlich auch Auswirkungen auf mein Verhalten. Und das finde ich jetzt ganz spannend, was du gesagt hast. Also du hast dich auf Friedrich Glasl bezogen, ne? Der hat ja da viel zu gemacht, auch diese Abstufungen von Konflikteskalation auch nochmal schön deutlich gemacht, diese neuen Stufen. Sagen wir mal, es geht eine Meinungsverschiedenheit los oder eine Spannung oder eine Krise. Ab wann würdest du denn sagen, ist das nicht mehr lösbar? Also ab wann ist es denn so? Oder sprechen wir bei Konflikten nur von etwas, was nicht mehr von den Personen selber lösbar ist? Also ich muss, glaube ich, noch mal so klar kriegen, was sind die Abstufungen?
Ja, das ist tatsächlich nicht immer ganz klar. Aber Glasl spricht auch von diesen 9 Stufen. Aber er sagt auch, es gibt Stufe 0. Und Stufe 0 ist die Stufe, wo man eben Verschiedenheiten hat, aber man kann die eben, man kann konstruktiv noch darüber reden. Also ich meine, das ist eigentlich die Norm, dass man eben komplett andere Meinungen vertritt. Oder eben Dinge komplett anders wahrnimmt oder fühlt, das ist normal. Und darüber, und im Grunde, das ist auch super, weil man dann auch sehr kreativ sein kann oder das befruchtet einem, wenn man dann sich dann konstruktiv dazu austauscht, über diese Verschiedenheiten, über die Sichtweisen, die ganz anders sind. Dann fängt es an, nicht mehr konstruktiv zu sein, wenn man beharrt auf seine Sichtweise. Wenn es eine sozusagen Polarisierung, wenn es auch sowas gibt wie Atomarisierung, nicht mehr, es ist nicht mehr flüssig, sondern es wird richtig solid. Also es ist dann, was er unter Verhärtung bezeichnet. Es ist die erste Stufe. Man ist dann sozusagen, bleibt man bei seiner Position. Also es gibt auch die Verhandlungsschulen, dann sagt man auch, man soll nicht über Position sprechen, weil das ist genau das, was unmöglich macht, eine Einigung zu erzielen. Also sobald man sozusagen so eine Grenze der Meinungen sozusagen um sich herum baut, dann hat man eben wenig Möglichkeiten, da eine Gemeinsamkeit zu finden. Und wenn da eine Intervention in diese Ebene wäre, muss ja nicht immer so eine Expert sein, das kann ja auch innerhalb einer Institution oder eines Unternehmens sein. Oder sogar in der Familie merkt man auch, es gibt Leute, die in der Lage sind, so eine Brücke zu bauen, damit diese beiden Positionen sich ein bisschen wieder annähern.
Wäre das dann aber schon ein Konflikt, nur dann, der dann eben gelöst wird durch Kompromissfindung?
Ja, also das ist die Frage, ob ein Konflikt durch Kompromiss gefunden werden soll. Denn in der, ich sag mal, in der idealen ist es so, dass eben kein Kompromiss gefunden wird. Sondern es soll was komplett Neues entstehen. Das heißt, aus der Position von A und Position von B, sage ich mal, indem man sich gegenseitig austauscht, es muss möglich sein, gemeinsame Lösungen, das heißt Lösungen, die jeder für sich akzeptabel findet, zu finden und sich darauf zu einigen. Es ist letztendlich auch Ziel einer Mediation.
Also wäre das Ziel dann quasi die Win-Win-Lösung?
Ja.
Aha.
Also das ist tatsächlich das Ziel, eine Mediation oder eine Konfliktregelung. Es gelingt nicht immer, ne? Manchmal muss man tatsächlich kleinere Brötchen backen und sagen, okay, was wäre das kleinste gemeinsame Nenner?
Aha, Valerie, du hast ja gerade davon gesprochen, nicht über Position sprechen, sondern über die Sache, Win-Win-Lösung. Ist das das Vorgehen des Harvard-Konzeptes?
Richtig, ganz genau.
Ja, ich wollte gerne nochmal, also einen kurzen Schritt zurück, um das richtig zu verstehen und den Spannungsbogen von Null über Spannung zu Konflikt. Ich habe gerade daran gedacht, an ein typisches Setting in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und man macht eine Fallsupervision und das Team spricht über Kind XY. Kind XY ist 13 und steht morgens nicht auf. Also Null würde ich so verstehen. Alle bringen ihre Wahrnehmung und Interpretation in Bezug auf das Phänomen Nicht-Aufstehen zusammen. Ja, da kann es durchaus Verschiedenheiten geben, aber man einigt sich gemeinsam darauf, wie man nun damit umgeht und dabei fühlen sich auch alle einigermaßen gut. Spannung wäre dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dort gibt es unterschiedliche Interpretationen. Man einigt sich auf ein Vorgehen, aber es gibt immer noch Leute, die sich dabei nicht gut fühlen, beispielsweise. Aber sagen, okay, wir haben eine Lösung gefunden, wir machen mit, obwohl ich Bauchschmerzen habe. Und Konflikt wäre dann der Fall, man kann sich entweder gar nicht einigen, weil man völlig unterschiedliche Interpretationen hat und auch unterschiedliche Ideen, wie man mit dem Phänomen Aufstehen umgeht. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, das ist natürlich ein besonderer Fall, weil du von einem Fallsupervision sprichst jetzt gerade. Und das heißt, man redet über einen Dritten. Okay, das wäre so ein Konflikt in der Profession, also so wie ich meine Profession eben gerade ausüben möchte. Und diese Stufen weisen, ja, das könnte man so zusammenfassen. Allerdings, es heißt natürlich nicht, und deswegen, Gott sei Dank, ist das nicht immer so, das heißt nicht, dass man sich nicht einigen kann. Und davor, was du Krise oder Spannung bezeichnet hast, wenn jemand eben Bauchschmerzen hat, das wäre zum Beispiel etwas, was man untersuchen müsste und anschauen müsste, weil das wäre nicht gut. Also eine Lösung zu akzeptieren mit Bauchschmerzen, würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Konflikttreiber. Das könnte ein Konflikttreiber sein, danach in dem Team. Weil in dem Fall, das wäre etwas, ist nicht bis zum Ende besprochen worden. Man hat gewisse, ich sage mal, Bedürfnisse und Gefühle nicht eingeschaut. Und vielleicht, weil die Stunde zu Ende war, hat man sich darauf geeinigt, etwas zu machen. Und das bleibt im Raum. Und das könnte dann für diejenigen sein, die das nur mit Bauchschmerzen akzeptiert haben, zu sagen, siehst du, habe ich gesagt, das funktioniert nicht, ich wollte das damals nicht und so weiter. Und da entsteht ein Konflikt. Das heißt, ein Konflikttreiber ist ein Konfliktbeschleuniger. Statt den Konflikt ein bisschen zurückzudrehen, hat man genau das Gegenteil gemacht damit.
Manchmal machen das natürlich Supervisanten auch in der Abschlussrunde, ne? Also dass
Ja.
dann so in der Abschlussrunde noch sowas rausgehauen wird wie, keine Ahnung, ich finde, du hast dich heute gar nicht beteiligt und dann damit eine Kollegin oder einen Kollegen anspricht. Und das finde ich sehr schade, also mit sowas Moralischem auch im Unterton. Und dann kann es ja nicht mehr bearbeitet werden. Das wird ja auch gezielt dann gesetzt in der Abschlussrunde. Also es hat ja eine Funktion, das dann zu sagen und es sozusagen undiskutierbar in der Runde sitzen zu lassen. Und das würde ich auch als Konflikttreiber beschreiben.
Ja, wenn es einen Konflikt gibt, natürlich. Das ist erstmal die Voraussetzung, wenn es einen Konflikt gibt, klar. Und wenn nicht, dann, wenn es keinen Konflikt gibt, dann ist es erstmal so eine Äußerung, die da im Raum steht.
Ich würde schon sagen, das sagt man nicht ohne Grund. Also, dass man in der Abschlussrunde, ne, wenn
Okay.
gezielt gefragt wird, ne, wie die Einzelnen jetzt hier rausgehen oder was für sich selber jetzt nochmal positionieren würden, wie es ihnen geht, und dann sowas zu adressieren, da würde ich schon eher vermuten, das ist jetzt hier etwas, was zumindest zwischen zwei Personen ist oder vielleicht sogar ein Gruppenthema ist, was jetzt damit dann präsentiert wird, ne, aber ohne, dass
Ja,
es bearbeitet werden kann.
kann ich auch als Aggression deuten, dann nochmal, also als Schienbein, der nochmal ausgeteilt wird. Ich bin gerade total damit beschäftigt, diese Treiber, die gibt es ja total häufig. Also wir können ja als Supervisoren auch nicht Supervisorinnen nicht voraussetzen, dass dort in einer Konfliktklärung alle Personen auch ihre eigenen Treiber möglicherweise erkennen und die offenlegen. Das wäre aber ja total wichtig für eine Konfliktlösung. Also, dass eine Person frühzeitig sagt, Ah, damit habe ich Bauchschmerzen. Ich fühle mich immer noch nicht gut. Wir müssen noch mal eine Schleife drehen. Das ist ja überhaupt nicht Alltag. Alltag ist ja eher das andere, ne? Wir wollen irgendwie eine Lösung und ich habe Bauchschmerzen. Und Valerie, was du gerade gesagt hast danach, ich habe es aber ja eh gesagt, dass es nicht funktioniert. Ich formuliere es jetzt sehr platt. Aber das Konfliktklärung setzt ja einen enorm hohen und auch die konstruktive Konfliktklärung einen enorm hohen Anspruch an die Professionalität der teilnehmenden Personen.
Ja, da steht manchmal die Harmoniebedürftigkeit ein bisschen im Weg, ne? Wie viel von dem, was wirklich ist, sagen wir denn dann auch in Supervisionssitzungen, teilen wir uns in der Weise mit, dass es überhaupt sichtbar wird, dass es hier etwas Konflikthaftes gibt, dass es uns mit etwas nicht gut geht und diese verschiedenen Ebenen dann auch zu sortieren. Ich halte das für schwierig und ich frage mich gerade, wo sind eigentlich die Grenzen dann zwischen Supervision und Mediation?
Ja, also ich würde gerne einen Schritt zurück jetzt gerade gehen, weil gerade in diesen Fällen, die da bearbeitet oder gezeigt worden sind, da ist die Frage, war der Auftrag tatsächlich jetzt einen Konflikt zu lösen, ja oder nein? Und wenn nicht, das ist natürlich etwas, was sich im Laufe sozusagen der Sitzung zeigt, dass da womöglich Konfliktsituationen bestehen zwischen zwei Personen oder verschiedenen Personen, Teilnehmenden. Das ist das eine. Die Mediation ist tatsächlich hat einen ganz klaren Auftrag. Immer. Das geht immer um ein Konfliktmanagement, Konfliktregelung und es geht nicht um was anderes. Natürlich über diese Mediation wird es möglicherweise sowas geben wie nachher eine Organisationsberatung, weil man sozusagen gewisse strukturelle Konflikttreiber jetzt nochmal oder sagen wir so Elementen, die die Konfliktdynamik begünstigt innerhalb der Organisation zum Beispiel. Also ich kann Beispiel geben in dem Moment, da Vorgesetzten beurteilt werden durch irgendwie ein 360-Grad-Beurteilung, also die Mitarbeitenden beurteilen die ihre Vorgesetzten anonym. Und angenommen ist die Note nicht besonders gut oder die Rückmeldung nicht besonders gut und diese Vorgesetzte versucht mit einer direkten Ansprache Mitarbeiter zu fragen, was soll ich verändern, was soll ich besser machen? Und alle sagen, du, es ist ja nicht umsonst anonym. Und da wird ein sozusagen so Mechanismen werden in Gang gesetzt. Also das heißt, der Vorgesetzte weiß nicht, worum es geht, was er besser machen soll oder sie besser machen soll. Und dann gibt es Gespräche mit den anderen Führungskräften, womöglich mit der Personalabteilung etc. pp. Und diese Person ist da und weiß überhaupt nicht, was mit ihr geschieht. So, und das sind natürlich im Falle beispielsweise ein Teamkonflikt mit der vorgesetzten Führungskraft, dann hat man eine Schwierigkeit, die hier auch genährt oder das wird genährt durch diese Strukturen im Unternehmen. Das ist nur so als kleines Beispiel, wie sowas eben funktionieren könnte, dass man auch da möglicherweise auch dieses Thema anspricht, wenn man den Auftrag dafür hat. Man kann nicht als Berater immer so reinplatzen und sagen, im Übrigen, da sehe ich so. Oder man kann auch nicht immer mitteilen, was man gerade beobachtet hat, wenn man kein Mandat dafür hat. Das ist einfach schwierig.
Aber da würde ich dir zustimmen, ne? Was die Organisationsebene angeht, genau, da muss man dann gucken, muss man nachkontraktieren oder ähnliches. Aber wenn doch, und das kommt ja vor, in Supervisionssitzungen ein Konflikt auftritt oder überhaupt erstmal sichtbar wird, der wahrscheinlich schon länger da ist oder so, ne? Wo dann sowas, manchmal zeigt sich ja auch eine Spaltung oder es zeigt sich die Anbahnung eines Konfliktes, der ist noch nicht erreicht vielleicht von der Ebene her. Wenn ich den aber dann nicht bearbeite und darauf beharre, dass wir nur Fallsupervision machen, dann hat ja das Team ein Problem. Also die gehen dann mit diesem Problem ja weiter in den Arbeitsalltag. Und ich würde auch sagen oder ich würde behaupten, dass unter den Bedingungen eine ausreichend gute Fallbesprechung möglich ist, das halte ich für unmöglich. Denn der Konflikt wird immer Einfluss nehmen auf was auch immer man dann verhandelt miteinander. Und aus der Sicht würde ich wirklich diesem Grundsatz folgen, Störungen haben Vorrang. Also wenn der Konflikt sichtbar wird, muss darüber gesprochen werden. Ansonsten kannst du ja gar nicht weiterarbeiten.
Genau, ja, würde ich auch zustimmen. dass das gemacht werden muss in der Supervision. Letztendlich aber ist die Frage, wenn es wirklich ein Konflikt zwischen zwei Personen und der Rest der Gruppe hat damit nichts zu tun, sondern ist, er trägt diese Missstimmung zwischen beiden, dann wäre tatsächlich die Frage, ob man da diese zwei zusätzlich mit einer Mediation zum Beispiel
So, spielen wir das
einbezieht.
mal weiter. Lass uns
Ja.
mal weiter spielen. Lass uns mal sagen, so ist es. Es gibt ein Team und es sind zwei Personen und die haben einen Konflikt miteinander. Das mag ja auch sein, dass das irgendwas eine Vermischung von beruflichem und privatem ist. Ist ja auch egal. Die haben auf jeden Fall einen Konflikt miteinander und das berührt dann immer wieder diese Gruppe oder dieses Team. Also es ist, ne, sagen wir mal konkret, es ist ein Team, nicht irgendeine Gruppe. Da kann man ja leichter rausgehen. Also es ist ein Team, sie sind aufeinander angewiesen, stehen in Bezügen zueinander, um ihre Arbeit machen zu können. So. Und diese zwei haben jetzt also einen Konflikt, der sich immer wieder zeigt und der auch wirklich stört, um da weiter in Supervision arbeiten zu können. Die Supervisorin sagt dann, okay, das gehört in ein anderes Setting und es braucht jetzt hier eine Mediation. Die Mediation beginnt und eine der beiden Parteien, genau wie in deinem ersten Beispiel, Valerie, die eine der beiden Parteien sagt, und ich bin nicht interessiert daran, mit dir zu sprechen, meine liebe Konfliktpartnerin. Ich mache das nicht. Was dann?
Also zunächst mal wäre es wichtig, dass die Mediation von jemand anderem durchgeführt wird. Also das, sonst hast du diese Unparteilichkeit nicht mehr, ne? Du hast ja die Leute als Supervisorin begleitet. Es ist wichtig, dass man das in irgendeine Form trennt. Und dann, das ist nur ein Angebot natürlich. Wenn die Person das nicht möchte, dann muss man versuchen, und da sind wir fast bei meinem ersten Beispiel, versuchen, der Person über die Konsequenz ihres Verhaltens nochmal hinzuweisen, dass man dadurch die Arbeitsfähigkeit der Supervision auch verunmöglicht. Also das ist dann.
Okay, also dann lass uns mal sagen, wir spielen es mal weiter. Dann sagen wir, okay, Leitung entscheidet dann, die beiden nehmen immer nur noch getrennt an Supervision teil, abwechselnd. Einmal die eine, einmal die andere ist ja eh nur Fallsupervision, da ist es ja egal. Und damit das nicht weiter dieses Team so stark belastet, wird es auch mit den Teamsitzungen so gehandhabt. Oder vielleicht geht es ja dann auch in Teamsitzungen, weil da ist dann die Leitung anwesend. Also es werden solche Lösungen gefunden. Dann beginnt ja etwas Merkwürdiges aus meiner Sicht. Also dieser Konflikt bestimmt auf einmal Arbeitsabläufe und Arbeitszusammenhänge. Und das geht, weil sich eine Person weigert, den Konflikt zu klären und eine Arbeitsfähigkeit zwischen zwei Personen herzustellen, sondern es passiert dann sowas wie so eine Trennung, wenn möglich vielleicht sogar eine räumliche Trennung, aber man nimmt die beiden auseinander und setzt den einen in den einen Raum und den anderen in den anderen Raum und sagt, so, und jetzt macht hier jeder seine Arbeit. Das funktioniert ja so lange, wie die nicht wirklich aufeinander angewiesen sind in den Arbeitskontexten, auch die anderen Teammitglieder davon nicht wirklich behelligt werden. Aber immer dann, wenn es enger wird, also wenn sie Absprachen untereinander treffen müssen, wenn Dinge also im Team verhandelt werden müssen, dann geht es ja nicht mehr auf, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann was? Ne? Also eine Person weigert sich, Konflikt zu klären. Die andere ist daran interessiert und das Team wird damit reingezogen und zwar immer und immer und immer wieder, weil sie immer damit beschäftigt sind, bloß niemandem zu nahe zu treten, nicht reingezogen zu werden. Man redet ja auch mal in der Teeküche, ne, oder auf dem Flur oder ne, man muss immer so ein bisschen auf rohen Eiern laufen. Das macht ja auch was mit denjenigen, die nicht dran beteiligt sind. Und dann was?
Da bin ich, also ich habe jetzt gerade dran gedacht, Tina, wenn der Konflikt so weit ist, dann ist das Team auch schon wieder drin im Konflikt. Also ich glaube, ich find es wichtig, in der Konfliktdiagnose zu gucken, welche mögliche Konfliktlösung ist gerade dran. Das Trennen von Personen hat ja erstmal auch was von, wir vermeiden noch was. Das kann ja für einen bestimmten Zeitpunkt wichtig sein für einen Konflikt, ja. Also, dass ich gucke, es gibt unterschiedliche Lösungsstrategien und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist jede für sich richtig. Und dann würde ich aber sagen, ist ja bei Konflikten wichtig, diesen kommunikationsleeren Raum zwischen den Parteien wieder zu füllen. Und ich glaube, als Supervisor ist es wichtig zu gucken, wer hat hier jetzt hier eigentlich welche Rolle? Du hast Leitung angesprochen, ne? Die finde ich ja total wichtig, weil das ist erstmal vor allem Leitungsaufgabe zu gucken, ist die Arbeitsebene so gestört und muss ich da intervenieren? Reicht Supervision noch? Muss was anderes passieren? Ist Arbeitsrecht dran? Ist sowas wie Umsetzung wichtig? Keine Ahnung. Krisengespräche, Kritikgespräche. Sind solche Sachen überhaupt ausgeschöpft schon? Ja?
Sagen wir mal, das ist alles passiert. Also sagen wir mal, das ist eine Leitung, die genau das im Blick hat, das Formale und das Informelle. Fälle und diese Ebenen alle bedient hat. Also da mehrere Versuche von Mediation und Supervision auch für die beiden alleine, eine Supervision für das gesamte Team, eine, was weiß ich, eine Teambuilding-Maßnahme, ne, so diese Geschichten gemacht wurden, dann das Auseinandersetzen, dann versuchen, das irgendwie strukturell zu lösen, dass die gar nicht mehr so aufeinander treffen. Sagen wir, das ist alles passiert und jetzt sagt das Team aber, ganz ehrlich, ich kann die Spannung nicht mehr aushalten. Das beeinträchtigt mich in meiner Arbeit, dass die beiden in diesem Konflikt miteinander stehen und dass das ungeklärt ist. So, und jetzt kommt ja das Problem, wenn wir mal jetzt, was weiß ich, im Kontext soziale Arbeit in irgendeiner Form, wir haben ja auch Probleme, gutes Personal zu finden. Das heißt, die Leitung ist darauf angewiesen, dass Leute bleiben. Ne? Dann werden aber die Einzelnen irgendwann sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich werde krank. Oder, ne, weil das wird dann auch passieren, irgendwann nimmt es ja dann Ausmaße an, die dich auch gesundheitlich einschränken können. Oder Leute sagen, boah, das tue ich mir nicht mehr an, ich kündige, ich kann ja woanders hingehen, auch kein Problem. Aber die beiden Konfliktparteien bleiben. Und dann?
Ist denn deine Frage jetzt eine supervisorische? Also was ich als, weil ich musste gerade an einen eigenen Fall denken in einer ehemaligen Einrichtung. Der ist genauso gelaufen, wie du gesagt hast. Beide waren nicht, also Supervision, Mediation, Teamsupervision, Einzelsupervision, Umsetzung, auseinanderziehen. Das hat die ganze Organisation betroffen, dieser Konflikt. Beide dauerkrank, ja, dann mit Gruppenschließung verbunden, auch finanzielle Einbußen. Und das ging bestimmt über 3 Jahre, dieser Konflikt. Und hat so viel Ressourcen gefressen und Sachen kaputt gemacht. Andere Mitarbeitende haben gekündigt, die wollen in diesem Team nicht mehr arbeiten. Ich muss daran denken, wie mächtig diese Mitarbeitenden waren.
Genau.
Ja, die auch als Leitung da saßen und sagen, wir haben keine Möglichkeit mehr. Ja. Oder gefühlt keine Möglichkeit.
Und wie ist es dann ausgegangen?
Eine Partei hat gekündigt irgendwann und die andere ist dauerhaft krank geworden und hat dann auch gekündigt. Mhm. Also, auf lange Sicht könnte man sagen, vielleicht haben diese Maßnahmen, wir haben irgendwann auch nicht mehr locker gelassen als Leitung. Ja? Wir haben gesagt, das ist jetzt, ihr müsst zusammenarbeiten und wir bleiben so lange dran. Ja, also wir ziehen uns nicht zurück. Also wir bleiben weiter daran, dass Konfliktklärung irgendwie möglich ist, egal wie lange es dauert. Das war unsere Haltung. Vermeiden nicht. Ich weiß es nicht, ob das im Endeffekt dann erfolgreich war, dass beide irgendwann ausgeschieden sind und dass sich das wieder stabilisiert hat. Für die Gesamtorganisation kann ich dir so nicht mehr sagen. Aber das wäre für mich jetzt, also wenn mich jetzt eine Leitung als Supervisor fragen würde, würde ich immer sagen, sehr, sehr langen Atem haben und dranbleiben an dem Konflikt. Den nicht tabuisieren und totschweigen, sondern den offen halten. Auch wenn es anstrengend ist für alle. Das war erster Impuls jetzt gerade.
Valerie, was denkst du?
Da wäre tatsächlich eine Konfliktdiagnose wichtig gewesen, zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Warum sind diese zwei so im Clinch, dass sie die Stimmung so vergiften? Und das kann man nicht einfach so aus der Ferne sagen. Da muss man richtig reingehen, um sich das anzuschauen. Ja, das ist ja auch nicht immer mit Absicht.
Genau, also das würde ich auch sagen. Also ich würde davon ausgehen, dass in vielen Fällen dann die zwei Personen das gar nicht beabsichtigen, sondern sich alle Mühe geben, dass das nicht so große Ausmaße annimmt. Aber natürlich sind sie involviert in dieses Konflikthafte, was sie ja auch dann nicht loslässt. Wenn es ein richtiger Konflikt ist, so wie wir es eben definiert haben, dann ist es ja auch was Mächtiges, ne? So, und wenn es hier um Macht geht, ja, also wenn also sich sozusagen die Macht so verteilt, dass darüber Organisationsabläufe bestimmt werden, dass zwei Leute einen Konflikt haben, dann, ich glaube, dann würde ich schon mal gucken, wie kann man die Macht wieder umverteilen? Also gibt es hier Ermächtigungsmöglichkeiten auch für dieses Team, ne? Was können die denn machen? Also anstatt sich so zu ergeben und das diesen zwei Personen zuzuschreiben, könnten die ja auch überlegen, was können wir denn machen, damit es uns nicht in der Art berührt. Also wie kann man es denn bei denen lassen, die das miteinander haben? Ja, also muss ich mir das aneignen? Das ist ja auch eine Variante. Und wenn ich davon ausgehe, es ist eine starke Leitung beteiligt, also die das tatsächlich versucht auch zu managen und da verschiedene Maßnahmen auch unternommen hat und keine schwache Leitung, die das einfach laufen lässt und sich eben nicht kümmert, sondern wir gehen mal davon aus, es ist eine Leitung, die das alles schon tut und im Blick hat. Naja, dann geht's ja am Ende nicht darum, dass sich alle mögen. Ne? Es sind Arbeitskollegen, die müssen sich nicht alle mögen, aber die müssen in der Lage sein, ihre Arbeit zu verrichten, ohne dass sie dabei krank werden aufgrund solcher Missstimmungen oder dass Absprachen nicht mehr möglich sind oder dass Dinge unterwandert werden oder ähnliches, sondern es muss ein geregelter Ablauf möglich sein. Also ich hätte gar nicht den Anspruch, dass die beiden sich wieder verstehen oder deren Personenkonflikt irgendwie geklärt wird, sondern mein Anspruch wäre, die Abläufe funktionieren und die können zur Arbeit gehen, ohne dass sie das Gefühl haben, ich halte es hier nicht mehr aus.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil der Konflikt, also der war, schwelte schon lange und das Team hatte keine Leitung vorher. Und nachdem eine Leitung installiert worden ist und die vor allem auf das, was du gerade sagtest, Tina, ja, also ihr müsst euch nicht mögen, aber die Arbeitsabläufe müssen stimmen. Und jeder hat auch eine Verantwortung, dass andere Arbeitsabläufe durch diesen Konflikt nicht gefährdet werden. Und die Leitung darauf geachtet hat, auch sehr auf der Sach- und formalen Ebene, ist sozusagen, daraufhin hat der eine Mitarbeiter die Idee entwickelt, dass er das Team doch verlassen könnte, in einen anderen Bereich gehen könnte. So, das hat sich sozusagen, das ist interessant, fällt mir jetzt gerade ein, ja. Und je mehr wir sozusagen auf die formale Sachebene Struktur geachtet haben, ja, desto wahrscheinlicher war es, oder zumindest auch in unserer Fantasie, war unser Punkt, okay, entweder berappeln die sich oder es führt zu einer Trennung, es ist zu einer Trennung gekommen. So, ja, das kann dann ja auch ein Weg sein, ja. Also, aber unsere Idee war genau das, stärker die formelle Sachebene zu beachten, Konfliktklärung offen zu lassen, das Feuer auch so ein bisschen einzuhegen, damit es nicht so sehr, weil das ist passiert, auf andere Bereiche auch überschwappt, die mit dem Bereich eigentlich gar nichts zu tun hatten. Eben durch die Reziprozität, auch durch üble Nachrede. Also das war auch eine wirkliche Konflikteskalation und dort auch Grenzen zu setzen. So, ja. Und das hat, ob das ein Erfolg war, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall dazu geführt, ja, dass was anders wurde.
Konflikteskalationsstufen. Du hast ja jetzt gerade wieder darauf angespielt, Henning. Da würde ich, glaube ich, gerne nochmal drüber sprechen. Also dieses Modell von Glasl, diese 9 Stufen, das hatten wir ja eben schon mal erwähnt. Valerie, würdest du dazu noch uns ein bisschen was füttern? Also diese 9 Stufen, wie sind die zu verstehen?
Also vielleicht diese 9 Stufen teilen sich sozusagen auch schon mal in 3 Kategorien. Also es gibt diese Stufe 1 bis 3, das ist dieser sogenannte Win-Win-Bereich. Dann hat man 4 bis 6, das ist dann die Win-Lose. Und dann ab 7 hat man Lose-Lose. Also das heißt, da gibt es keinen Gewinner mehr in diesem Bereich. Und ja, also erstmal gibt es, das fängt an in der Vorstellung. Also in der Vorstellung, Menschen reden einander sozusagen vorbei, die wollen sich nicht einigen, da fängt es so härter zu werden. Das sind einfach nur Worte. Man macht noch nicht. Man versucht noch sozusagen dem anderen seine Position aufzuzwingen. Und deswegen gibt es diese Stufe 2, das ist dann die sogenannte Debatte und Polemik. Also da streitet man auch sich richtig und man ist aber langsam der Meinung, dass Reden verschwendete Zeit ist. Also irgendwie, das bringt gar nicht, mit der Person zu reden. Die hört mir überhaupt nicht zu und ich mache was oder ich sage was und die Person ist sofort eingeschnappt oder zeigt sich dann aggressiv und das muss ich mir gar nicht gefallen lassen. Und dann geht man langsam so in die Richtung Taten statt Worte. Das heißt, man macht dann halt Dinge. Ja, vielleicht normalerweise es ist nochmal, dass man Kaffee für alle kocht. Vielleicht kocht man Kaffee für alle außer für diese Person zum Beispiel. Also man zeigt demonstrativ, dass man auch diese Person überhaupt nicht mag. Das macht man dann auch gegenseitig. Das heißt, es bleibt nicht bei einer. Vielleicht gibt es jemanden, der ein bisschen später in diesem Ring einsteigt, aber das wird dann sozusagen, gibt es eine Gegenseitigkeit. Danach versucht man, und das ist ein Qualitätsunterschied, weil da wird der Konflikt einfach komplexer. Man versucht, anderen auf seine Seite zu bekommen. Und dafür ist ich sage mal, die Personifizierung des Konflikts ganz wichtig, weil dann hat man dadurch auch ein sogenanntes Vehikel. Also ich kann sagen, die Person ist so und so und deswegen passiert das und das. Und guck mal, ich bin viel, viel besser und ich kann das anders und ich bin komplett anders. Also das sind so wirklich ein Qualitätsunterschied. Da redet man auch später von Gesichtsverlust und so weiter.
Aber
Also
das kann
da,
auch Mobbing werden, ne? Also wenn die Person
ja.
es schafft, andere auf ihre Seite zu ziehen und eine der Konfliktparteien wird sozusagen der Sündenbock und man arbeitet sich an der Person ab, dann kann es auch eine Mobbing-Dynamik annehmen, ne? Wenn es dann
Genau,
eine
also
Gruppe gegen
ja.
einen ist und nicht mehr nur
Ja.
zwei Einzelpersonen.
wenn die anderen sozusagen mitmachen und einsteigen in diesem Konfliktarena und dass sie dann praktisch auch Konfliktbeteiligten wären, dann tatsächlich kann man möglicherweise von Mobbing sprechen. Das ist so ein Sonderfall vom Konflikt. Also es gibt dann Koalition, es gibt Personifizierung, die dann stattfinden. Es gibt dann ich bin okay, du bist nicht okay, so solche Geschichten, die dann stattfinden. Dann natürlich sowas wie diese Phase, diese Gesichtsverlust. Ich bin ja der Meinung, dass die Person mir was antun will. Also ich unterstelle eine sehr schlimme Absicht. Die macht das, weil sie mich ärgern will, weil sie mich entfernen will. Also da bin ich der Meinung, die Person ist überhaupt nicht okay und die hat keine gute Absicht mir gegenüber. Und das denke ich genauso auch. Dann fängt es natürlich sehr kritisch zu werden. Da verlassen wir auch schon so ein bisschen die Ebene, wo man noch recht vielleicht einfach mit einer Mediation oder sowas zurecht käme. Es fängt schon an, in der Phase 5 so also deutlich zu werden. Glassel redet auch davon, dass das diese Übergang zwischen Phase 4 und Phase 5 eine sehr schwierige ist, weil das fängt an auch eben durch diese Absicht, mein Bild ist komplett eine andere. Dann fängt man an zu drohen. Das ist dann diese Stufe 6 der Drohstrategien. Im Grunde kann man fast sagen, Ziel und Mittel sind nicht mehr zu unterscheiden hier an der Stelle. Es gibt Forderungen, die man sagt, wenn du willst, dass wir uns einigen, dann erwarte ich das, dann will ich das. Da wird richtig noch mehr in die Waagschale geworfen. Die sogenannten Streitpunkte nehmen noch zu. Also es gibt noch mehr Streitpunkte. Das vermehrt sich auf jeden Fall und man nimmt das als Drohung oder wenn du das machst, dann mache ich das oder wenn du das, dann das. Und dann gibt es die Stufe 7, das sind sogenannte begrenzte Vernichtungsschläge. Das ist natürlich ein hartes Wort. Aber man versucht, den anderen zu schaden und zwar nur punktuell. Deswegen ist das ist noch nicht die komplette Vernichtung der Person, sondern das ist punktuell, dass man auch Informationen zurückhält, wohl wissend, dass wenn die Person die Information nicht hat, ihre Arbeit überhaupt nicht machen könnte, sogar auch mehr in diesem Bereich der Diskreditierung gehen würde. Man zahlt mit der gleichen Münze, aber noch mit so einem Tuck drauf. Man legt immer noch eine Schippe drauf, so dass dann die Eskalation richtig, das nimmt eine Eigendynamik, ne? Also es wird auch sehr hässlich. Und dann gibt es Stufe 8, das ist ich will die komplette Vernichtung der Person, also bis in den Tod. Und danach ist es egal, ob ich auch mit untergehe. Deswegen spricht man von gemeinsam in den Abgrund. Und Glasl nimmt dann dieses Bild in praktisch des absteigenden Treppe. Das heißt, man geht ja in den Abgrund, in den Keller, in nicht mehr Vorhandensein sozusagen. Was Glasl auch noch macht, das ist diese Unterscheidung zwischen heißen und kalten Konflikten. Ne? Diese Unterscheidung ist auch sehr wichtig da, wenn man diese Eskalationsstufe auch anschaut. Die heißen Konflikten sind natürlich sehr konfrontativ und haben ein sehr sichtbare Aggressionspotenzial und die kalten Konflikten sind dann eher so, dass man auch die Isolation eher bevorzugt.
Also die kalten Konflikte sind die, die mir mehr Angst machen, das kann ich ganz klar sagen. Also es ist
Ja.
was offen ist und angesprochen werden kann und solange die noch sprechen können, auch wenn sie dann ne, also nicht die richtigen Worte finden oder aggressiv sind oder so, da kann ich definitiv besser mit umgehen. Und
Ja.
mir machen eher die kalten Konflikte Schwierigkeiten, die man mitkriegt. Man merkt, das ist da, aber du weißt ja dann auch in der Rolle der Supervisorin, du weißt nicht, wer mit wem, was ist es. Du kannst es dann ansprechen. Aber ne, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann negiert wird oder so getan wird, als wäre das nicht so, weil man es eben nicht manifestieren lassen möchte, nicht in der Runde, die ist ja relativ groß, ne? Und dann kannst du nicht viel machen.
Also das sehe ich genauso. Das sind die finde ich auch am herausforderndsten. Und es gibt ja so auch so Teamrunden, da wird das mal so reingeworfen, man lässt das mal so blitzen, ne? Das wissen ja alle, wovon ich spreche. Es ist ein Rort, ja, wissen ja alle. Ja, aber ich bin fragen, worum geht es denn eigentlich? Naja, das soll jetzt hier kein Thema sein, das ist kein Thema für die Supervision. Ja.
Ja, genau.
Und dann in seiner eigenen Rolle zu gucken, okay, wie konfrontativ kann ich sein? Wie weit muss ich die in deren Vermeidung noch weiter begleiten mit der Angst? Und so kenne ich es häufig, dass es irgendwann eskaliert dann in der Supervision. Ja? Und ich dann möglicherweise als Supervisor noch die Schuld bekomme, dass es überhaupt eskaliert, weil ja dieser Konflikt jetzt irgendwie angesprochen worden ist, finde ich total schwierig, auch im Umgang damit und auch in der eigenen Abgrenzung, ja, weil das überlagert ja, kann ja auch eine Supervision ganz lange überlagern, diese schwelenden Konflikte. Und man sitzt dort ein Jahr oder zwei, man merkt, da ist irgendwas, ich habe immer noch nicht so wirklich verstanden, es rückt keiner raus. Und vorletzte Sitzung, bevor der Supervisionsprozess zu Ende ist, wird klar, aha, hier ist der Prozess, ach übrigens, wir kriegen einen neuen Supervisor.
Wobei, ich muss sagen, also wenn sowas passiert, ne, ich habe mir da mittlerweile angeeignet, also wirklich diese Haltung, das sind alles erwachsene Menschen. Und wenn die den Konflikt besprechen wollen, dann gibt es hier den Rahmen und den Rahmen kann ich bieten, den kann ich anbieten. Aber ich habe auch nicht das Recht, die dazu zu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Also ich darf nicht über diese Grenzen hinübertreten, die ja dazu zu nötigen, den Konflikt zu thematisieren, weil du weißt auch nicht, was passiert dann, wenn die Sitzung zu Ende ist. Also wie gehen die wieder in ihren beruflichen Alltag miteinander? Ich glaube, ich würde deshalb dazu tendieren, das erstmal zu beobachten und zu gucken, wie groß ist denn jetzt die Störung? Ja, und was heißt das für mein Setting? Weil für mein Setting trage ich die Verantwortung. Ja, also wenn da keine Arbeitsfähigkeit herrscht, weil ich merke, es gibt diesen Konflikt, dann muss ich vielleicht Veränderungen am Setting vornehmen. Dann müsste ich ja wirklich gucken, worum geht es hier, ne? Und warum ist hier keine Arbeitsfähigkeit gegeben? Und das weißt du ja nicht sofort. Das kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja auch eine Störung im Arbeitsbündnis zwischen dir und den Supervisanten sein. Also das muss man ja auch erstmal rausfinden. Worum geht's jetzt hier gerade? Ist es etwas unter denen? Ist es was zwischen mir und denen? Ist es was Strukturelles? Was ist hier gerade los? Ne? Also wirklich da auch erstmal auf die Suche zu gehen und dann Hypothesen zu entwickeln und zu probieren, erstmal mit ganz sanften Interventionen zu gucken, ne, was bestätigt sich und was widerlegt sich aber auch. Also da wäre ich, glaube ich, sehr vorsichtig, weil meiner Erfahrung nach, wenn du zu nahe trittst und das zu schnell mit einer Vehemenz ganz schnell das Immunsystem anspringt, des Teams, der einzelnen Person, der Organisation, und dann musst du ja abgewehrt werden. Da haben die ja keine Chance. Ne?
Ja, das stimmt. Aber diese Eigenverantwortlichkeit, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ne? Also wir hatten vorhin auch die Einvernehmlichkeit sozusagen, also die gemeinsame Erarbeitung von Lösung. Aber dieses andere, Eigenverantwortlichkeit ist genauso wichtig, glaube ich, in der Konfliktbearbeitung. Und ich glaube tatsächlich, dass zwischen Supervision und Mediation insofern eine andere Situation ist, weil der Auftrag bei der Mediation einen ganz klaren Auftrag ist.
Genau,
Also
in Supervision ist es ein bisschen diffuser und das ist
richtig.
schwieriger, weil du musst dann mit denen auch in Verhandlungen darüber treten. Erstmal ist es ein Konflikt, also stimmt es überhaupt, was ich hier wahrnehme? Ne? Und dann, was ist dann die Problemdefinition? Also wer problematisiert es überhaupt? Für wen ist es ein Problem und für wen aber auch nicht? Und dann kannst du ja erst gucken, in welches Setting gehört es. Ne? Und wie groß ist das? Also das sind ja alles diese Vorstufen. Das ist ja alles schon passiert. Bei einem Auftrag für eine Mediation. Da ist ja schon klar, wer die Konfliktparteien sind und dass es sozusagen einer Klärung bedarf. So, ne? Aber das weißt du nicht unbedingt in Supervisionssitzungen. Da kann es ja auch sein, ja, dass es vielleicht erstmal wirklich nur eine Spannung ist oder es kann sein, dass es ein Rollenkonflikt ist, um den es jetzt hier geht, in dem sich andere dann wiederfinden und das mitbesprechen. Also es ist ja dann so diffus, dass du erstmal rausfinden musst, worum geht es hier. Und dann musst du noch klären, warte, dann musst du ja noch klären, also dann musst du von denen ja auch noch den Auftrag kriegen, das in dem Setting zu bearbeiten. Wenn die das nicht wollen, was machst du dann?
Das wäre jetzt meine Frage. Also, Tina, wenn ich dich richtig verstanden habe, Supervision ist diffuser und eignet sich vor allem ja auch, habe ich jetzt so verstanden, als Vorbereitung auch für Mediation. Also ich habe schon eine gewisse Konfliktdiagnose erstellt. Die Supervisantinnen sehen das ähnlich. Meine Frage ist jetzt noch, ich bin Supervisor und kein Mediator. Also was ist denn jetzt wo genau wann dran? Und ich würde jetzt als Auftraggebender verlangen, dass eine Konfliktklärung auf jeden Fall auch in der Supervision getätigt wird und ich jetzt nicht noch extra angefragt werde oder eine Diagnose bekomme, hallo, ich habe hier einen Konflikt festgestellt, ich bin jetzt raus, ich sage es jetzt flapsig, ich bin jetzt raus als Supervisor, Sie müssen bitte eine Mediatorin.
Naja, du bist ja in dem Moment raus, wo die das mit dir und in dem Setting nicht klären wollen. Und das kann man ja zurückgeben in die Organisation. Es gibt hier was, und das kann in dem Setting nicht bearbeitet werden. Da sage ich nicht, ich bin raus, sondern ich gebe eine Rückmeldung zu meiner Diagnose, zu der Situation des Teams. Und manchmal wäre es ja auch schädlich, einen Konflikt, der zwischen zwei Personen ist, im Team in einer Supervision besonders groß zu machen. Das kann ihnen ja auch schaden.
Ja, aber wo ist jetzt die Grenze zwischen Mediation und Supervision, würde mich noch interessieren, Valerie. Kann man das überhaupt so trennscharf sagen oder ist das, ich würde eher sagen, das ist diffus und fließend, oder?
Nein, also ich meine, so in der Mediation gehe ich tatsächlich sofort rein mit, klär mal, hier ist ein Konflikt, das muss geklärt werden. Und dann fängst du schon an zu arbeiten, indem du dann halt, du hörst dir das an und dann musst du dir selbst ein Bild der Situation machen. Also, wie groß ist die Arena? Wer sind die Beteiligten? Gibt es möglicherweise sowas wie also indirekte Beteiligten? Gibt es welche, die in irgendein Hidden Agenda sozusagen verfolgen, na, so wenn es um Macht in Organisation geht und solche Sachen? Also das sind alles Dinge, die du dann als Mediator machst. Und das kann so unterschiedlich machen. Du kannst die ganzen Beteiligten einladen, eine Mediation mitzumachen. Ob sie mitmachen, das ist immer offen. Das ist ja nicht sofort klar. Oder du gehst über Einzelgespräche und machst hier einen Eindruck und einen Überblick über die Situation und schlägst dann vor, wie du dann weiter vorgehen könntest. Das ist das eine. Die Mediation ist auch sehr strukturiert. Das heißt, die durchlebt natürlich Phasen. Glasl unterscheidet sogar sechs, sieben Phasen und die klassische Mediation hat aber fünf Phasen. Und eine sehr wichtige aber Phase von beiden Situationen ist eben erstmal die Streitpunkten, die Streitthemen, also die sogenannte Issues zu identifizieren und dann auch Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, also und möglicherweise auch da Kränkung offen zu machen. Und dann sind dieselben Mechanismen möglicherweise wie auch in einer Supervision. Da kannst du das Doppeln benutzen. Du kannst die Situation auf ein gegenseitigen Dialoge, du kannst auch sowas wie gewaltfreie Kommunikation benutzen. Du kannst verschiedene methodischen Ansätze verfolgen, das ist alles möglich. Ziel ist aber, eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten zu erzielen, die einvernehmlich sein sollte, weil was man nicht klären kann, bleibt erstmal unberührt. Es geht darum, die Leute wieder ins Gespräch und nochmal Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das ist eine ganz gezielte Vorgehensweise. Und bei der Supervision, das ist ja so, du hast den Auftrag, vielleicht ein Teamsupervision zu machen. Darunter können sich natürlich Konflikte sozusagen verbergen, die du dann durchaus bearbeiten kannst. Aber das ist ja nicht sofort unbedingt sofort den Auftrag. Das kann es auch sein. Es gibt Leute, die sagen, mach mal eine Supervision, weil da sind Konflikte. Aber dieser Konflikt ist dann für die Organisation nicht so eingegrenzt. Ist noch so sehr unklar. Letztendlich benutzt man fast die Supervision, um eine Diagnose zu stellen.
Problematisch ist es natürlich, also du hast ja eben auch von der Hidden Agenda gesprochen, also die geheimen Ziele, die Menschen haben, die dann da vielleicht dran beteiligt sind, die werden sie ja tunlichst geheim halten. Also da werden sie ja, wenn sie das haben und mit sich herumtragen, versuchen auch weiterhin zu verstecken. Und das, finde ich, bleibt ja dann immer so diese Schwierigkeit, ja. Also wenn das dann jemand ist, der dann da beteiligt ist, in dieser Art und Weise, aber eben im Hintergrund und sich nicht zum vordergründigen Konfliktpartner oder Beteiligten outet, aber im Hintergrund ein Konflikttreiber oder eine Treiberin ist. Ich halte das für unglaublich schwierig. Und dann ist man ja wirklich darauf angewiesen, dass die anderen Beteiligten darauf hinweisen, also dass man da irgendwie drauf kommt, da irgendwie drauf gestoßen wird, wie sind eigentlich die anderen hier dran beteiligt und dann weißt du erst, wo du ansetzen kannst. Also es gibt so viel Ungewisses und etwas auch Unberechenbares, wenn es um
Genau,
Konfliktbearbeitung geht, ne?
richtig. Und da ist die Supervision tatsächlich an der Stelle sehr offen. Man arbeitet tatsächlich da sehr explorativ. In einer Mediation kann man das, man kann, muss man nicht. Man kann es sehr schlank halten und sich tatsächlich diesen Phasen nach sozusagen voranbringen und dann in der Hoffnung, dass wenn man spätestens über Interesse und Bedürfnisse spricht, dass die Leute sich dann langsam, aber sicher auch öffnen für das Gemeinsame oder zumindest, dass ein gewisses Verständnis für die anderen Seite auch erzeugt werden kann. Und das ist natürlich ganz anders in der Supervision. Da, ich würde sagen, das ist von der Struktur her viel offener. Und die Mediation ist da straffer. Deswegen ist das für Unternehmen manchmal, die mögen vielleicht lieber sowas zu machen, weil du dann sozusagen auch da den finanziellen Rahmen auch klar eingrenzen kann, viel eher als ein Supervisionsprozess. Und du kannst dann auch durch deine Diagnose, die du machst, so eine Art Ausgang sozusagen schon mal überlegen, wie es, ob es möglich sein wird oder nicht. Ne? Und
Problematisch wird es ja dann, wenn du, wie du sagst, die Menschen da nicht freiwillig dran teilnehmen und es halt einfach ablehnen, ne? Aber weiterhin ja auf einen gemeinsamen Arbeitsprozess miteinander angewiesen
ja.
sind, ne? Dann ist ja, du sagst ja, das ist die Grundlage für Mediation, dann geht es nicht weiter.
Die Freiwilligkeit,
Ja,
ja.
die Freiwilligkeit, genau.
Ja,
Und
unbedingt.
wir haben das zwar in Supervision auch, also die Freiwilligkeit, und trotzdem gibt es ja viele Träger, die sagen, das ist hier obligatorisch, wer mit Menschen arbeitet, muss Supervision machen. So, und dann sitzen die dann da jetzt zusammen, ne? Und das, manchmal ist es ja so eine Pseudo-Freiwilligkeit, ne?
Ja, das wäre auch zu idealistisch zu sagen, dass sowas
Genau.
nicht in der Mediation auch passiert. Also
Ja,
ich
weil die sind
meine,
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren
genau,
Arbeitgebern,
so ist
ja.
das. Also klar, freiwillig, wenn jemand sich überhaupt nicht vorstellen kann, sowas, okay, dann möglicherweise ist das so, dass da der eine oder andere Arbeitgeber darauf Rücksicht nehmen würde, aber es gibt auch die Pistole auf der Brust. Entweder lässt du dich drauf ein oder wir müssen über was anderes
Ja,
reden.
dann ihr löst es, sonst mache ich es. So, also
Das
dann
ist
die.
natürlich problematisch.
Ja. Ich möchte noch mal auf einen Fall in der Supervision zu sprechen kommen, der ja allen Supervisoren ja häufig begegnet, glaube ich. Und zwar, es gibt einen augenscheinlichen Konflikt zwischen dem Team, das ich in der Supervision begleite, und der Leitung, die in der Supervision nicht teilnimmt. Valerie, magst du vielleicht noch mal sagen, was ich da in Bezug auf Konfliktbearbeitung aus deiner Sicht unbedingt beachten sollte? Also ich habe ein Team, das immer wieder einen Konflikt vorträgt mit der Leitung. Und dann möglicherweise auch sozusagen, ich trage es mal ein bisschen vor, das konnte einigermaßen angeguckt werden und das Team ist nun bereit, in eine Konfliktklärung mit der Leitung einzusteigen.
Ja.
Gibt es dafür Dinge, die ich aus supervisorischer Sicht ab dem Zeitpunkt unbedingt beachten sollte? Was sind Tretminen, die ich umgehen sollte?
Also Tretminen wäre, wenn du da zwischenkommst und zwischen den Rädern sozusagen. Also das heißt, du musst ganz klar bei deiner Rolle bleiben, also deine Rolle des Begleiters und des Ermöglichers, aber nicht derjenige, der was tut. Das, glaube ich, ist erstmal das Erste. Und wenn da das Team den Wunsch hat, etwas zu klären mit der Leitung, ist die Frage tatsächlich, wie Team sich das vorstellt. Also ich würde erstmal gucken wollen, was ist denn für die denkbar? Und das ist dann ganz normal Supervisionsprozesse, wo möglicherweise auch die Leitung eingeladen werden kann. Man hat das Team gestärkt, gewisse Dinge einzusprechen, die Sitzung davor sozusagen, so eine Art Vorbereitung. Und die Leitung darf aber nicht einfach so reinkommen. Also ich glaube, dass es ist sehr wichtig, sich den Auftrag von dem Team abzuholen, die Leitung da auf diese Sitzung vorzubereiten. Das ist so, dass man auch als Supervisor, das weißt du genauso wie ich jetzt das sage, dass man auch in dem Moment auch die Leitung durchaus schützen muss, ne? Man kann die nicht einfach so im Regen stehen lassen, weil das wäre natürlich der zweite Fehler, den man begehen würde.
Und vor die Leitung vorbereiten, Valerie. Ich hole mir den Auftrag ab, dass ich durchaus auch im Vorfeld eine Einzelsupervision mit der Leitung in Vorbereitung auf dieses Konfliktgespräch mache.
Ja, ich denke, in solchen Fällen Transparenz ist immer wichtig, dass man sagt, okay, Leute, ihr habt den Wunsch, habe ich gehört, es muss für die Leitung jetzt möglich sein, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Und ich würde gern mit euch mal besprechen, was ich erstmal offen machen kann und so weiter und würde damit zur Leitung gehen. Und es kann sein, dass die Leitung sagt, will ich nicht. Aber natürlich wird sie das begründen wollen, warum. Und das kannst du nur in einem Einzelgespräch mit ihr klären, ja. Und dann daran zu arbeiten, dass sie sich vorstellen kann, eine Sitzung mit dem Team gemeinsam zu machen. Und natürlich, vielleicht musst du auch Zugeständnisse machen, beziehungsweise sowas wie vertrauensbildende Maßnahmen ihr gegenüber auch aussprechen, ne? Dass sie nicht das Gefühl hat, ich bin allein mit dem Team, die werden mich fertig machen, ich habe Angst, in Tränen auszubrechen, ne? Das ist oft für Führungskräfte sehr, sehr kränkend. Ich werde das nicht aushalten, weil und so weiter, das wird wichtig sein, dass die Person das auch im Vorfeld mit dir besprechen kann.
Ich habe eine Frage noch auf Setting. Teams können ja sehr groß sein, ja? Also muss ich da auch die Überlegung anstellen, muss tatsächlich immer das ganze Team dabei sein mit der Leitung? Oder geht es auch schlanker? Gibt es einen Sprecher, eine Sprecherin fürs Team? Also jongliert ihr da mit dem Setting oder wie macht ihr das? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also ich würde, glaube ich, schon gucken, was ist da die Situation? Das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Also ich würde das immer sehr individuell anschauen. Und ich hatte das noch nicht, dass ich gesagt habe, es reicht ein Sprecher oder eine Sprecherin fürs Team. Sondern also wenn es wirklich einen großen Konflikt gibt zwischen Team und Leitung, ja, ich würde erstmal gucken, was ist der, ja, was ist der Konflikt, ne? Was ist es denn? Und dann davon abhängig machen, wie die Bearbeitung überhaupt sein kann. Also ich kann ich nicht pauschal beantworten.
Ja. Es gibt ja manchmal die Konstellation, es gibt eine Teamleitung und der Konflikt mit Teamleitung und Team ist mit der Bereichsleitung zum Beispiel darüber. Da wäre ja eine Idee, die Teamleitung ist sozusagen Sprecher oder Sprecherin, ne? Ist nur eine Idee.
An Teams zu splitten, beziehungsweise so Sprecher sozusagen zu bilden. Wenn alle, also wir reden nicht von einem anschließenden Mediation nochmal, ne? Wir reden davon, dass es immer noch in dem Supervisionssetting stattfindet. Das heißt, alle Beteiligten der Supervision sollten nach Möglichkeiten da sein, weil ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, weil dann, ja, nee, wenn es weitergeht, ne, mit dem Konflikt, nee, also da war ich nicht dabei, da kann ich nichts zu sagen und so. Also deswegen ist das schon sehr wichtig an der Stelle, dass man sagt, alle, die an dem Supervision teilnehmen, sollten nach Möglichkeit auch da sein.
Das ist ja manchmal auch schon schwierig, ne? Also, dass
Ja,
die alle an einem
absolut,
Tisch sitzen.
ja, grundsätzlich ja. Also das würde ich schon dafür plädieren, dass man, anders ist es in einer Mediation. Wenn man dann, in dem Fall wäre eine Mediation mit derselben Person nochmal nicht möglich, aber sollte der Auftrag eine Mediation gewesen sein, das kann man auch überlegen, ob man tatsächlich bestimmte Personen als Stellvertreter für eine Gruppe, ja, ausguckt, beziehungsweise auch das mit den Personen aushandelt, das ist möglich. Dann ist natürlich die Person in der Lage, dass sie immer das, was besprochen und bearbeitet wurde, muss sie dann transportieren in ihrem Team. Und die steckt dann sofort selbst auch wieder in einen Konflikt. Ja, genau. Also in eine konfliktuelle Situation, weil die muss dann sagen, das und das, in sehr komplexen Fällen jetzt, ne? Da stellt sich die Person so und so und dann würde das Team sagen, nee, sehen wir nicht ein. Dann muss die Person auch wieder damit arbeiten und das ist nicht so einfach.
Also, ich würde mal gucken, kriegen wir das, was wir heute besprochen haben, vielleicht am Ende noch mal so ein bisschen zusammengefasst, dass man noch mal schaut, was ist denn relevant, um einen Konflikt überhaupt zu klären, ne? Also, du hast ja jetzt eben uns noch mal die Eskalationsstufen nach Glasl nahegebracht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es sozusagen in den ersten drei Stufen auch noch ganz gut möglich in Supervisionssettings, weil alle noch ein Interesse irgendwie daran haben, dass man da eine andere gute Lösung findet. Zwei Positionen gibt es und man kann vielleicht zu einer dritten kommen, die dann für alle tragbar ist. So. Dazu muss die Bereitschaft bestehen. Wenn eine Konfliktpartei sich sozusagen rauszieht oder sagt, das möchte ich nicht, dann kann mit dieser Person der Konflikt nicht geklärt werden. Und also Macht spielt an der Stelle auch eine Rolle. Und wenn das passiert, dann muss man schauen, wie gehen die sozusagen verbliebenen Personen oder Beteiligten dann damit um, dass hier eine Person sich rauszieht. Also es ist eine Frage auch von Machtverteilung oder die Bearbeitung von Ohnmacht, die dann vielleicht entsteht oder ne, die Betrachtung dieser Abhängigkeitsverhältnisse. Also für die Konfliktlösung ist notwendig, dass alle bereit sind, daran sich zu beteiligen, dass der Konflikt noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Dann würde man eher auf Mediation zurückgreifen anstatt Supervision. Und wenn
Den Punkt finde ich wichtig, ja. Also wann ist der Punkt gegeben, dass ich sage in meinem Supervisionsprozess, ich glaube, jetzt ist hier Mediation dran und zwar nicht mehr mit mir. Die Frage beschäftigt mich noch, die finde ich wichtig. Wie kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Also ich bin im Supervisionsprozess, ja. Wann ist für dich der Punkt gegeben, dass du sagst, Supervision, die Art und Weise der Supervision ist hier nicht mehr hilfreich, es braucht eine Mediation und zwar auch nicht mit mir, sondern mit einer weiteren externen Personen.
Also du stellst das fest in der Supervision und der Konflikt ist so groß. Wir nehmen aber jetzt, das ist nicht ein allgemeiner Konflikt fürs Team, sondern besonders zwischen zwei Personen aus dem Team. Dass man sozusagen die Arbeitsfähigkeit innerhalb der Supervision nochmal immer zum Thema macht. Also ich glaube, das ist für mich der Punkt, wenn ich als Supervisor nicht mehr arbeiten kann, weil eben immer diese Störung stattfinden und ich komme nicht zum eigentlichen Auftrag. Das muss ich als Supervisor, Supervisorin aussprechen. Und dann würde ich sagen, das ist spätestens der Punkt, wo ich dann sagen muss, diesen Konflikt muss sozusagen also extra behandelt werden. Ob man dann ein Zweier Supervision mit einer anderen Supervisorin macht oder eine Mediation, das ist erstmal im Raum gestellt, aber so, dass man das auch zum Thema macht und sagt, okay, ich kann so nicht mehr arbeiten. So einfach würde ich und so platt würde ich dann sagen. Wir kommen nicht weiter.
Das finde ich wichtig und das kann tatsächlich was anschieben. Also, und dann kann Supervision auch manchmal weitergehen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, okay, das ist jetzt etwas anderes, vielleicht auch mit einer anderen Leitungsebene involviert. Wir sprechen immer nur darüber, es kommt nicht voran, ja, so wie du es gerade gesagt hast. Und wenn Teams sich dann entscheiden, okay, aha, Mediation könnte auf der Ebene Sinn machen, dass dann der Supervisionsprozess, die sich auf einmal mit sich beschäftigen können. Ja, und das andere Thema an anderer Stelle geklärt wird.
Okay, also sind jetzt noch sozusagen Fragen offen für uns? Also wir haben geguckt, ne, was sind Konflikte? Wo gehört die Konfliktbearbeitung hin? Wir haben gesagt, es gibt auch ein bisschen was Diffuses, das kann man erstmal sortieren, vor allem in Supervision. Aber wenn die Arbeitsfähigkeit in der Supervision eingeschränkt ist, dann gehört es in ein anderes Setting. Dann kann man überlegen, welches Setting kann es sein? Eine spezielle Supervision für die Konfliktparteien oder eine Mediation. Da kann man sich ja vielleicht auch ein bisschen an den Konflikteskalationsstufen nach Glasl orientieren. Also wo ist man da jetzt sozusagen in diesem diesem Prozess. Wir haben die Rolle von Leitungen bei Konflikten besprochen. Wir haben überlegt, wie Leitungen damit umgehen können. Wir haben überlegt, wie Teams mit Konflikten umgehen können. Wir haben darauf hingewiesen, dass Menschen natürlich auch erstmal erwachsen sind und bleiben und auch so behandelt werden sollten. Also sie werden nicht entmündigt, durch uns nicht und auch nicht durch die Organisation. Und gleichzeitig hat die Organisation ein Recht darauf, dass die für die bezahlte, dass sie das bekommen, wofür sie bezahlen, also in Form von Arbeitsleistung. Soweit? Ist noch was offen?
Ich habe eine Frage, Valerie. Wir haben ja jetzt auch viel theoretisch gesprochen. Ist es für Teams hilfreich, die in Konflikten stecken? Also ich spreche den bildenden Teil von Supervision an, dass man tatsächlich auch sowas wie Konfliktstufen nach Glaser mal theoretisch reingibt und sie gucken lässt, wo befinden sie sich gerade?
Warum
Also
nicht? Ja.
ja.
Also könnte ich mir vorstellen, dass man das tatsächlich macht. Es ist ein Instrument, das kann als Diagnoseinstrument oder als Behandlungsinstrument benutzt werden. Warum nicht? Also das ist ein Instrument wie jedes Instrument auch. Also von daher.
Wenn man es passend einsetzt, kann es ja auch dazu führen, dass eine Form von Versachlichung einer sehr emotionalen Situation hergestellt
Genau.
wird, ne?
Und da gibst du ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, tatsächlich die Versachlichung. Und das macht auf jeden Fall die Mediation. Die versachlicht sehr stark durch ihre Struktur. Das ist vielleicht auch etwas, das wird sehr stark in einem Rahmen sozusagen reingegeben. Und dadurch kann man sich an einem Leitfaden sozusagen, man kann sich darauf stützen. Und es gibt so bestimmte Art und Weise, das durchzuführen. Also in einer Supervision müsste man stark in eine Gruppe auch sehen, darf ich reden oder nicht und so weiter. Also diese Rede, wann redet und wie oft, das kann in der Mediation stark geregelt werden. Und das sind auch so die Mediation lebt auch davon, von diesen starken Regularien, würde ich fast sagen. Also
Aus Sicherheit, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Also für die Teilnehmenden, das ist eine Sicherheit, dass sie zu Wort kommen können oder dass die Person, die immer durch Worte alles platt macht, nicht so einen Raum bekommt. Also es gibt eine Raumbeschneidung, aber auch eine Raumöffnung. Also das ist beides. Ne?
Ich finde es noch wichtig im Sinne des Dreieckskontraktes, ja, dass natürlich die Leitungsebene darüber von Konflikten wissen muss, von denen sie noch nicht weiß, die aber die Arbeitsebene betreffen. Also, dass ich das sozusagen mit Teams bespreche, wenn dort Konflikte auftreten, ja, und mein Supervisionsprozess möglicherweise endet. Also, wie binde ich die Leitungsorganisationsebene im Sinne des Dreieckskontraktes wieder im Sinne von Diagnose oder weiteren Empfehlungen mit ein? Ja, also rauszugehen und das ist ein Konflikt und die obere Ebene weiß da nichts von, ist ja schwierig für den Dreieckskontrakt.
Ja, absolut. Das ist richtig.
Also das würde ich aber differenzieren. Also es muss nicht jeder Konflikt an die Leitungsebene weitergegeben werden, aber die Einfluss nehmen auf die Arbeitsfähigkeit.
Ja, das meine ich, klar. Nee,
ja. Ich dachte, das ging auch um dieses Beispiel mit der Leitung. Ja. Ne? So, und dann spätestens da, eine Leitung ist per se ein Repräsentanten von der Organisation. Deswegen ist das da umso wichtiger, dass die Organisation mit ins Boot gehört oder ins Boot einsteigt. Ne? Zumal in Organisationen, das ist fast von der Natur her so, das geht fast immer um Umverteilung. Umverteilung von Aufgaben, Umverteilung von Verantwortung und so weiter, Zuständigkeiten. Also deswegen ist das Machtthema auch immer ein großes Thema. Ja, das muss man mit ins Boot holen, die Macht.
Oder das Aufdecken der Macht vielleicht, ne? Wer hat hier welche Macht?
Ja,
ja, also lieben Dank, Valerie, für das interessante Gespräch und für deine Expertise. Alle, die zuhören, laden wir auch herzlich dazu ein, mit uns zu den Inhalten in den Austausch zu treten, zu ergänzen, zu verbessern oder uns mitzuteilen, was hilfreich war und was nicht. Und dafür können Sie gerne die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle benutzen, bei Instagram zum Beispiel unter Überblick-Podcast, Überblick dabei mit UE, bei meinem LinkedIn-Kanal oder auf der Seite unseres Hosts Podigee, da kann man Kommentare hinterlassen, aber gerne natürlich auch per Mail an kontakt@überblick-podcast.de. Henning, gibt's noch etwas, was du sagen möchtest zum Abschluss?
Nein, also ich habe jetzt alles gesagt.
Du hast jetzt alles gesagt.
Ich habe jetzt alles gesagt, außer Valerie, vielen, vielen Dank für deine Expertise auch von mir und vielen Dank an alle Zuhörenden.
Danke, danke. Ciao, Valerie.
Ja, ciao und vielen
Ciao.
Dank auch, ne, dass ich hier sein durfte.
Ja,
Danke.
schön, dass du da warst. Mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.